ZU on iTunes U. Mitnehmen zum Mitdenken.
Sommerfest der Zeppelin-Universität zum Thema Die Bildung der Bildung. Professor Dr. Dirk Heckmann. Das Internet als Bildungslücke. Wissen, worauf es ankommt.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist so still hier wie selten in einem Hörsaal oder Seminarraum. Die einzigen Stimmen kommen von draußen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle so viel Interesse an diesem Vortrag haben. Es ist ja viel Konkurrenz heute da und da ist natürlich schön, wenn man da so viel Resonanz hat. Und ein paar Stehplätze sind sogar auch noch frei oder auf den Tischen hier. Ich muss einen Hinweis machen, schon aus juristischen Gründen. Dieser Vortrag wird aufgezeichnet. Das ist der Wunsch der Universität, um das Ganze zum 10-jährigen Jubiläum etwas zu dokumentieren. Deswegen schlage ich vor, dass ich meinen Vortrag selber eine halbe Stunde so am Stück halte und wir anschließend dann ins Gespräch kommen. Dann kann man ja die Aufnahme stoppen und dann werden Sie auch nicht mit aufgenommen und sind dann irgendwo auf ewig festgehalten. Denn Sie wissen ja, das Internet vergisst nichts. Und wir wollen natürlich dann auch Ihre Persönlichkeitsrechte schützen. Das heißt, was wir momentan aufzeichnen, ist dann tatsächlich nur mein eigener Vortrag, den, wie gesagt, am Stück. Aber wir haben genügend Gelegenheit, anschließend ins Gespräch zu kommen. Ja, das Generalthema des heutigen Wissenschaftsprogramms ist ja Bildung der Bildung. Wie entsteht Bildung? Wann sind wir überhaupt gebildet? Und wer ist verantwortlich für Bildung? Das alles sind Fragen, die ich nur zum Teil in meinem Vortrag ansprechen kann, denn ich habe etwas anderes mit Ihnen vor. Und dazu passt schon direkt etwas interaktiv, aber Sie müssen nicht sagen, sondern nur aufzeigen, eine kleine Umfrage. Eine Frage, die bereits die Zeit 1965 aufgeworfen hat und die ich jetzt heute an Sie weitergeben möchte, mit der Bitte einfach um ein kurzes Handzeichen. Wer von Ihnen würde sich denn als gebildet bezeichnen? Trauen Sie sich? Sie kennen noch nicht die zweite Frage. Gegenfrage, wer von Ihnen ist denn ungebildet? Und wer von Ihnen hat denn jetzt noch nicht aufgezeigt, weiß also nicht, ob er gebildet ist? Das ist dann die große Mehrheit. Wunderbar, ich hatte ganz vergessen, Ihnen den Sinn dieser Frage vorher zu erklären und die Spielregeln auch dieser Umfrage. Also, die letzte Gruppe, die zuletzt aufgezeigt haben, haben gewonnen. Sie kennen wahrscheinlich die alte Weisheit, ich weiß, dass ich nichts weiß, Sokrates. Und damit weiß man immer noch mehr als die vielen, die meinen, so viel zu wissen. Und dass das viel mit dem Internet zu tun hat, das werden Sie auch gleich von mir erfahren. Internet und Bildung, das ist genau unser großes Thema und das war vor Jahren schon ein großes Thema, Internet und Bildung. Lassen wir mal einen ganz gebildeten Herrn zu Wort kommen. Boris Becker, der berühmte Wahlspot mit dem AOL, lange Zeit ist natürlich her, aber genau das war natürlich damals schon das große Thema, ich bin drin, ich bin im Internet. Hab damit also alle Chancen, was draus zu machen. Nur die Frage ist, was machen wir eigentlich draus aus dem Internet? Und da brauche ich noch eine zweite repräsentative Umfrage hier im Raume. Wer von Ihnen nutzt denn das Internet zumindest teilweise, um sich darüber zu informieren, vielleicht sogar damit zu lernen? Die große Masse der Internetnutzer, vielen Dank. Gegenfrage, wer von Ihnen vertraut denn nach wie vor dem guten alten Brockhaus, dem Dirker-Atlas und den gelben Seiten und vermeidet das Internet? Das sind bedeutend weniger. Wer von Ihnen hat noch nie etwas vom Internet gehört? Das sind noch weniger. Und diesmal hätte die dritte Gruppe auch nicht gewonnen. Und jetzt sind wir auch genau bei meinem Thema. Das Internet als Bildungslücke. Ich habe diesen Titel des Vortrags bewusst unklar und verwirrend gestaltet. Ich wollte Sie im Vorfeld zum Nachdenken anregen. Das gehört natürlich auch zum Bildungsauftrag der Universitäten. Ich hätte natürlich auch einfacher titeln können: Macht das Internet dumm oder sogar schlau? Was muten wir uns und unseren Kindern mit dem Internet zu? Was versäumen wir vielleicht am Ende mit oder trotz des Internets? Und schauen wir uns ein paar Schlagzeilen dazu an. Der Spiegel titelte im Jahre 2008 eine Ausgabe: Macht das Internet doof? Es gibt ein Werk von Markus Reiter mit dem sinnigen Titel Dumm 3.0, wie Twitter, Blogs und Networks unsere Kultur bedrohen. Der Cicero hatte einen Beitrag vor kurzem: Googeln, Twittern, Simsen, Tickern, eine Nation verblödet. Und der darf da natürlich nicht fehlen, Manfred Spitzer schrieb ein ganzes Buch mit dem Titel Digitale Demenz, wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Ja, meine Damen und Herren, willkommen im 21. Jahrhundert. Willkommen im Internetzeitalter. Willkommen in der digitalisierten Gesellschaft. Wohin führt uns der Weg? Wohin führt uns eigentlich die technische Revolution mit dem Internet? Das möchte ich nun in zwei Teilen Ihnen etwas näher darlegen, und zwar aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Macht das Internet dumm? Dummheit online? Da gibt es verschiedene Blickrichtungen, um diese Frage näher zu erläutern. Man kann das Ganze inhaltlich sehen, aber auch funktional, sogar, denken Sie an Spitzer, neurologisch. Und es gibt auch andere Perspektiven, die ich hier aus Zeitgründen nicht weiter eröffnen kann, die aber sicherlich in der Diskussion auch eine Rolle spielen könnten. Dummheit online. Zunächst einmal aus inhaltlicher Perspektive. Warum sollte das Internet dumm machen? Vielleicht deshalb, weil vieles, was im Internet zu lesen und zu finden ist, einfach dumm ist, falsch ist, fehlerhaft. Texte, sonstige Darstellungen, die wir dort zuhauf finden können, bewusst und teilweise auch unbewusst. Oder Fake. Gehört zum Internet nicht auch Fake? Also die Manipulation, etwas als scheinbar darzustellen, was es in Wirklichkeit gar nicht ist, und damit vielleicht auch zu täuschen, gibt es vielfach, unter anderem die Fake-Accounts in sozialen Netzwerken. Schauen wir Twitter zum Beispiel, ein wichtiges Kommunikationsmedium mit vielen Millionen Twitter-Accounts. Hier zum Beispiel derjenige der Zeppelin-Universität. Steht doch da, ZU, Zeppelin-Uni. Hat sogar schon einen Tweet abgesetzt. Allerdings auch nur einen Follower. Und Sie vermuten richtig, das ist nicht der offizielle Account der Zeppelin-Universität. Die hat meines Wissens noch gar keinen Account. Sollte aber dann sicherlich bald kommen. Es gibt immerhin schon jede Menge Fanseiten auf Facebook, den die Zeppelin-Universität hat. Sie ist durchaus präsent in den sozialen Netzwerken. Aber wissen wir denn immer, ob das, was wir dort vorfinden, von dem stammt, der sich dort als Autor oder Urheber ausgibt? Das Thema Fake. Aber natürlich auch das Thema Oberflächlichkeit. Vieles im Internet, was wir dort finden, ist oberflächlich. Einfach so dahin geschrieben oder gesagt. Und natürlich Pornografie. Im Internet gibt es viel Pornografie, habe ich gehört. Sex sells, das ist natürlich das Motto. Und sicherlich einer der tragenden Gesichtspunkte, warum das Internet sich so rasant entwickelt hat. Wollen Sie Fakten? Schauen wir uns mal ein paar Bilder an. Ich meine Texte. 12 Fakten zu Sex im Internet. Ich musste das jetzt auf Texte beschränken. Über 35% des Datenverkehrs ist pornografisch. Jede Sekunde werden 30.000 Pornofilme angeklickt. Jede Sekunde. Sex sells. Und das ist insofern erstaunlich, weil es wiederum wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die, sagen wir mal, zumindest das Ganze etwas in Zweifel ziehen könnten. Über die Bedeutung des Internets hat die Boston Consulting Group eine interessante Studie gemacht, wo sie die Menschen weltweit gefragt hat, auf was sie eher ein Jahr lang verzichten würden als auf das Internet. In Deutschland zum Beispiel, 89% würden ein Jahr lang kein Fastfood essen, damit sie das Internet nutzen dürfen. Eine sehr gesunde Einstellung, wie ich meine. In anderen Ländern ist das durchaus anders. Schauen Sie auch in die Kategorien Alkohol, Schokolade oder Kaffee. Aber Sie wissen, uns geht es um Sex. Und da ist es natürlich ganz interessant, dass in Deutschland tatsächlich nur, kann man sagen, 16% quasi auf das Internet verzichten würden, also auf Sex verzichten würden, Entschuldigung, auf Sex verzichten würden, um das Internet nutzen zu können. Nur, sage ich, 16%. Denn schauen Sie mal hier weiter runter, sind wir bei Südkorea. Das ist schon fast die Hälfte der Bevölkerung, die durchaus enthaltsam leben würde, um das Internet nutzen zu können. Was die Boston Consulting Group aber nicht untersucht hat, ist, ob dann stattdessen der Cybersex eine entsprechende Rolle spielen würde. Sex und Internet, das gehört irgendwie zusammen. Das Internet mag vielleicht deshalb aus inhaltlichen Gründen bedenklich sein, weil da so viel Dummes, so viel Redundantes, so viel, sagen wir mal, ja, drin ist, das nicht jeder haben will. Aber das ist auch nur eine Perspektive. Man kann das auch anders sehen. Das Internet als Bildungschance, auch wiederum zunächst inhaltlich betrachtet. Zum Beispiel die vielen Datenbanken, die so viel Wissen in sich vereinen und nachhaltig für uns speichern und abrufbereit haben, wie es in der Menschheit es noch nie gab. Und das auch deshalb, weil es über das sogenannte Crowdsourcing auch jedermanns Sache ist, dazu beizutragen und viele Leute tatsächlich auch dazu beitragen. Denn wir alle als Internetnutzer haben die Möglichkeit, das Internet zu bereichern. Und letzten Endes die vielen Inhalte, Vortragsvideo auf YouTube oder eben Fachartikel und vieles andere mehr, stammen ja letzten Endes von Internetnutzern, von Experten verschiedener Art, denn wir alle sind ja irgendwie auch Experten in einzelnen Dingen. Beispielsweise, als wir die Flutkatastrophe in Passau hatten, jetzt dieses Jahr, war natürlich jeder Einzelne auch Experte, beispielsweise für den Zustand seiner Straße oder seines Ortsteils, um Informationen an andere zu geben. Ist das noch passierbar? Wie sieht da die Lage aus? Das kann der Einzelne aus dem Fenster blickend dann über Twitter oder Facebook verbreiten und andere entsprechend informieren. Das ist wichtiges, wertvolles Wissen, um beispielsweise Hilfe zu koordinieren. All das geht nur, weil es das Internet gibt. Und es haben uns die Helfer eben von THW, Bundeswehr und so weiter, Sie wissen, es war die größte Katastrophe der letzten 500 Jahre in Passau, haben uns bestätigt, gegenüber dem Hochwasser 2002 war das jetzt eine riesengroße Erleichterung, dass es das Internet gab und die sozialen Netzwerke, die Aktion Passau räumt auf. Das waren Studenten unserer Universität. Sie wissen, das ist mein anderes Standbein, die Universität Passau, die über Facebook eine Gruppe mit 17.000 Fans und davon eben 2.000 bis 3.000 aktive Helfer organisiert haben, um hier möglichst viel den Opfern sehr schnell an Hilfe geben zu können. Das ist grandios. Auch das ist eine Form von Crowdsourcing. Jetzt werden Sie alle natürlich an ein anderes Beispiel gedacht haben, an Wikipedia. Natürlich das große Online-Lexikon weltweit. Und jetzt werden natürlich viele, die sagen, das Internet macht dumm, sagen, ja, da steht so viel Falsches drin. Und die Professoren werden sagen, das darf man nicht zitieren. Jedenfalls nicht einseitig einfach daraus etwas entnehmen. Und viele werden dann eben doch auf diesen guten alten Brockhaus vielleicht schwören. Nur, Sie alle wissen vielleicht oder haben davon gehört, dass es längst eine Studie, eine Untersuchung dazu gab, wie denn Wikipedia und Brockhaus sich im Verhältnis verhalten. Und das Ergebnis sehen Sie hier. Wikipedia schlägt Brockhaus. In mehreren Kategorien, nicht nur in der Aktualität, das versteht sich von selbst, in einem Online-Medium, sondern auch in der Fundiertheit vieler Artikel. Also, macht das Internet dumm? Nicht unbedingt, wenn wir sehen, was für eine Fundgrube und Goldgrube wir alleine mit Wikipedia haben. Aber das ist ja nicht alles. Die Bibliotheken gehen inzwischen dazu über, ebenfalls alle Inhalte zu digitalisieren. Von sich aus, also auch die Printwerke online zur Verfügung zu stellen, damit weltweit auf alles zugegriffen werden kann. Auch das natürlich ein enormer Schatz an Wahrhaftigkeit und an Möglichkeit, Wissen zu generieren und weiter zu verbreiten und zu nutzen. Und deshalb kann man auch nicht sagen, dass das Buch das Medium der Wahl alleine ist, dass nur das Buch schlau macht und das Internet dumm machen würde. Denn es sind die gleichen Bücher, die man nur in einer anderen Form digitalisiert, dann über verschiedene Medien dann auch lesen kann. Interaktion, das Web 2.0, ist ein großer Fortschritt. Wissen zu verbreiten, an der Wissenserzeugung auch aktiv teilzunehmen als Nutzer, also dies auch als persönliche Erfahrung mitzumachen. Sie wissen alle, dass Learning by Doing, also letzten Endes etwas selber zu schaffen, immer noch die beste Möglichkeit ist, Wissen zu erlangen und nachhaltig eben auch für sich zu behalten. Das ist auch ein Vorteil des Web 2.0. Das Internet insgesamt wird so zur Weltbibliothek. Und wie wichtig genau dieser Aspekt ist, hat auch die Expertenkommission Bildung mit neuen Medien vor kurzem auch dokumentiert in einem Bericht, der Strategievorschläge zur Stärkung von Bildung und Innovation in Deutschland enthält und das Web 2.0 dabei eben besonders in den Vordergrund rückt. Also, macht das Internet dumm oder schlau? Das kann man noch nicht sagen nach der ersten Betrachtung aus der inhaltlichen Perspektive. Aber vielleicht hilft uns die funktionale Perspektive weiter. Das Internet lässt sich kennzeichnen als eine Plug-and-Play-Umgebung. Anschließen und einfach loslegen. Schon Boris Becker damals, ich bin drin. Das ist ja ganz einfach und das war nur der Anfang. Inzwischen haben wir ja wirklich mit den Smartphones, den smarten Geräten, mit den Apps und so weiter die Möglichkeit, mit wenigen Klicks uns durch komplexe Systeme zu navigieren, ohne dass man Informatik studiert haben müsste oder ähnliches mehr. Das erscheint ja auch zunächst vorteilhaft, hat aber natürlich einen Nachteil. Die Dinge werden simplifiziert, komplexe Vorgänge. An wen geben wir welche Daten weiter? Beispielsweise sind gar nicht mehr richtig erkennbar, weil die Prozesse ja im Hintergrund ablaufen. Die Nutzer wollen sie eigentlich auch gar nicht kennen, weil sie vielleicht auch zu kompliziert wären und sie vielleicht auch überfordern würden oder vielleicht würde es auch gar keinen Spaß machen, wenn ich jedes Mal immer wieder vor Augen geführt bekomme, was gerade an Datenbewegung da stattfindet. Ich will doch nur spielen oder Informationen schnell bekommen und dazu brauche ich den ganzen Rest nicht. Diese Simplifizierung wird durchaus auch als Nachteil, als Risiko angesehen. Man redet regelrecht von der Plug-and-Play-Falle, in die man hineintappen kann, was dann eben auch ein Beleg für die Dummheit im Internet wäre. Und insgesamt kann man sagen, wird genau durch diese funktionale Struktur im Internet Verantwortung verlagert auf die großen IT-Dienstleister. Und war es nicht im Grunde auch erschreckend zu erfahren, wie die NSA mit all diesen Dienstleistern, mit Facebook, Google, mit Apple und mit allen anderen zusammenarbeitet, wo dann Informationen automatisch weitergegeben werden, wo wir gewissermaßen wie Marionetten an den Seilen dieser großen Dienstleister hängen. Und ist das nicht ein Beleg auch für eine große Gefahr, die das Internet mit sich bringt, mit dieser Verknüpfung, wo wir alle Teil dieses Netzwerks sind durch unsere smarten Geräte und smarten Applikationen. Und so zeigt das natürlich auch, diese Grafik haben wir unser Gehirn bereits an Google abgetreten oder ist wer im Netz verblödet, selber schuld. Und natürlich muss man fragen, rein funktional, wenn wir hier vom dummen Internet sprechen, in der Tat, wie sieht es denn aus mit der Qualitätskontrolle? Wie sieht es denn aus mit den Inhalten? Wird hier nicht im Grunde genommen auch immer wieder zu Recht vorgeworfen, den Bloggern beispielsweise, die sich als Journalisten ausgeben, was sie hier einfach mal so ins Internet reinstellen, statt dass irgendwelche Zeitungsartikel über die strengen Redaktionsbesprechungen gegangen sind, bis dann irgendwann mal ein hochqualitativer, wissensorientierter Beitrag in der Bild-Zeitung dann veröffentlicht wird? Welche Qualitätskontrolle bietet das Internet? Das hat sich dann auch der Markus Reiter gefragt und ich zitiere aus seinem Buch: Viele Menschen werden sich keinen Qualitätsjournalismus mehr leisten. Eine Informationselite wird entstehen. Zu ihr wird gehören, wer den Zugang zu Qualitätsinformationen bezahlt und bezahlen kann. Das ist seine Sorge im Hinblick auf das Internet, vielleicht aber auch nur die Sorge der Verlage, dass sie immer eine kleinere Rolle spielen, weil jetzt plötzlich der Nutzer selber das Wissen ja generieren kann, darauf zugreifen kann, dass die Verlage sich umorientieren müssen. Sie kennen die Diskussion über das Leistungsschutzrecht beispielsweise. Vielleicht steckt auch dieses dahinter und die Frage ist, wer kann sich was leisten? Könnte man auch andersrum sehen. Plötzlich hat jeder Zugang in die Weltbibliothek, was vorher nicht unbedingt der Fall war. Aber da bin ich eigentlich schon längst wieder bei dem positiven Aspekt, also dem Blickwinkel, das Internet als Bildungschance auch wiederum funktional betrachtet. Und da ist es zum Beispiel die Verknüpfung von Wissen, die so einmalig ist, die das Internet mit sich bringt, die Möglichkeit, Dinge zu verlinken, zu verknüpfen, die Datenbanken so zu gestalten, dass dann auch ein Mehrwert entsteht durch diese Aggregation von Informationen in Sekundenschnelle. Das ist etwas, das können ein Medium wie das Papier überhaupt nicht leisten, rein funktional gesehen. Und natürlich kann man auf solchen Funktionen dann auch Konzepte aufbauen. Und weil wir hier an der Hochschule sind, natürlich im E-Learning, das ist ein großes Beispiel, eben für die positive Möglichkeit, innovativ zu sein, neue Lehr-Lernformen zu entwickeln, eben auch mit Hilfe des Internets. Und eines davon ist jetzt momentan ganz in Mode, die MOOCs, Massive Open Online Courses. Die Amerikaner machen es vor mit der Stanford, mit der Harvard University und vielen anderen. Die bieten als Elite-Universitäten dem einfachen Nutzer kostenlose Möglichkeiten zu studieren, Informationen zu bekommen, zu lernen, kostenlos wohlgemerkt. Natürlich gibt es auch ein Geschäftsmodell dahinter. Wer eine Prüfung ablegen will oder wer ein Zertifikat haben will, der muss natürlich am Ende dafür bezahlen. Aber immerhin kann man sich schon mal eine Zeit lang Harvard-Studierender nennen über die Massive Open Online Courses. Und dann haben plötzlich Kurse, die im normalen Hörsaal dann vielleicht je nachdem zwischen 50 und 500 Zuhörer hätten, haben plötzlich zigtausende Zuhörer oder Leser über das Internet. Wirklich eine ganz spannende Entwicklung. Das Ganze fing natürlich mal anders an. Ich selbst wurde ja 2001 vom Spiegel und Manager Magazin als der Online-Professor tituliert. Einfach deshalb, weil ich mir als Jurist erlaubt habe, zum damaligen Zeitpunkt Revolutionäres zu machen. Habe auch viel Schelte einstecken müssen von meinen Kollegen, weil das irgendwie nicht ganz seriös war, mit dem Internet damals schon etwas zu machen. Und so habe ich zum Beispiel Deutschlands erste juristische Vorlesungs-Homepage im Jahr 2000 online gestellt mit dem schönen Namen Vorlesung-Verwaltungsrecht.de. Kann man sich heute im Internet noch angucken. Es wird nicht mehr gepflegt, gebe ich zu. Wir haben inzwischen neue Versionen. Aber immerhin als Museum noch zu betrachten. Besonders interessant empfehle ich das Forum mit der allgemeinen Diskussion zu dieser Seite, wo durchaus manche Jurastudenten damals gesagt haben, naja, das ist doch alles hier ganz komisch, was ihr da macht. Und dieser ganze Technikeinsatz im Hörsaal und so, wir wollen richtige, anständige, komplizierte, langweilige Vorlesungen haben, wie das für eine Uni sich einfach gehört. Das kann man alles dort nachlesen und inzwischen hat sich das Ganze natürlich etwas verstetigt. Inzwischen wurde die Virtuelle Hochschule Bayern gegründet, die ich auch mit begleiten durfte, viele Jahre als Fachratsvorsitzender. Das Ganze sieht jetzt etwas schicker aus und ist inzwischen wirklich eine tolle Möglichkeit, übrigens parallel zu den Präsenzuniversitäten dieses anzubieten. Die haben keine Uni abgeschafft, im Gegenteil, viele sind noch weiter gewachsen. Es ist die Kombination und das sage ich jetzt gerade auch an dieser Stelle, weil auch die Zeppelin-Universität natürlich auch ein virtuelles Standbein braucht, ohne Sorge tragen zu müssen, dass die wunderschöne Lage am See und diese wunderbare menschliche Verbindung, die hier in Präsenz geschieht, dabei verloren geht. Es geht beides entsprechend zu kombinieren. Darauf komme ich am Ende des Vortrags nochmal zurück. Funktional betrachtet haben wir natürlich eine Verbesserung der Forschungsbedingungen über das Internet und natürlich eine besondere Verfügbarkeit von Wissen und Experten, die natürlich auch dazu beiträgt, dass wir qualitätsvolle Beiträge und Inhalte im Internet vorfinden. Und das wird auch dadurch noch weiter unterstützt, dass das Thema Open Access immer weiter politisch gefordert wird, dass nämlich insbesondere wissenschaftliche Studien oder sonstige Projekte, die von Steuergeldern finanziert wurden, den Steuerzahlern auch kostenlos zur Verfügung gestellt werden müssen, um das wiederum zum Anknüpfungspunkt zu machen für weitere Projekte oder einfach nur, um zu sehen, was in diesen Projekten eigentlich geschehen ist. Und das ist natürlich etwas, was auch den Zugang zu solch wertvollem Wissen dann nochmal erleichtern wird. Wechseln wir ein letztes Mal die Perspektive. Wir haben immer noch kein klares Bild, im Grunde genommen, sowohl von der inhaltlichen als auch von der funktionalen Seite. Kommen wir deshalb doch zur neurologischen Seite. Kommen wir zu Manfred Spitzer. Macht uns das Internet dumm, weil digitale Medien unser Hirn verkümmern lassen? Das glaubt ja Psychiater Manfred Spitzer. Nun gut, was ist davon zu halten? Reizüberflutung ist eines der Zauberwörter, um diese These zu unterstützen. Das allerdings ist jetzt so neu wiederum nicht. Wir haben 9 Stunden täglich in der Informationsflut, nicht alleine durch das Internet, sondern auch durch das Fernsehen, Radio und sonstige Informationsmedien. Natürlich ist das eine Herausforderung für unser Gehirn. Natürlich ist es eine Herausforderung, in diese Informationsflut nicht unterzugehen. Aber das ist nicht eine Frage alleine des Internets. Das Internet spielt natürlich eine zentrale Rolle in dem Kontext. Wir kommen natürlich noch zu der Möglichkeit, wie kann man das wiederum strukturieren und wie können wir damit auch sinnvoll umgehen. Aber diese Reizüberflut, von der sprach man auch schon, als das Fernsehen eingeführt wurde. Hat das Fernsehen uns dumm gemacht? Behaupten ja auch manche. Naja, manche Sendungen mögen das auch nahelegen. Aber wenn ich so die Leute hier im Saal sehe und auch draußen in der Welt, halte ich nicht viel von dieser These, dass das Fernsehen uns wirklich dumm gemacht hätte. Ist es vielleicht die Merkfähigkeit, die absinkt durch die Internetnutzung? Ist jetzt im Internet daran schuld, dass wir uns immer weniger merken können? Das wird zumindest teilweise behauptet. Dass unser Gedächtnis beeinflusst wird. Besonders vor dem Hintergrund dieses Prinzips der Navigation beispielsweise, wenn Leute immer nur Navigationsgeräte nutzen, dass sie später nicht mehr in der Lage sind, dass sie von A nach B kommen, weil sie jetzt plötzlich wieder eine alte Straßenkarte rauskramen müssen, wissen gar nicht, wie sie die halten müssen. Oder wie man diesen Falkplan irgendwo wieder zusammenbringt. Sie kennen das vielleicht noch, die Eltern unter Ihnen. Da sind die Navigeräte schon sehr praktisch. Aber stützt das wirklich die These, dass wir durch diesen Gebrauch von Navigationsgeräten und Suchmaschinen und so weiter, dass wir dadurch wirklich in unserer Merkfähigkeit beeinträchtigt sind? Und ist es nicht umgekehrt wiederum auch ein wesentlicher Aspekt, dass beispielsweise ältere Leute, die gerade das zum Vorteil haben, dass sie solche Technologien nutzen können, weil sie sich einfach aufgrund des Alters nicht mehr so viel merken können, sich nicht so leicht tun, dass es für sie gerade ein großer Segen ist, das nur mal zwischendurch kurz gesagt. Aber ob das Internet vergesslich macht, scheint mir wissenschaftlich noch nicht belegt zu sein. Schon eher könnte man meinen, der Vorwurf, Empathie würde vermindert, Hemmschwellen würden absinken durch die Internetnutzung, da ist das Zauberwort Cybermobbing. Ich hatte die große Ehre, in dieser Woche in Berlin am 1. internationalen Cybermobbing-Kongress teilnehmen zu dürfen, referieren zu dürfen, den das Bündnis gegen Cybermobbing durchgeführt hat. Vielleicht haben Sie es in den Medien auch etwas mitverfolgen können. Ein ganz wichtiges, auch teilweise erschreckendes Thema. Hier sehen wir Amanda Todd, die sich das Leben genommen hatte, eine Jugendliche, nachdem sie sehr stark gemobbt worden ist. Sie hat das Ganze dann auch noch in einem Video dokumentiert, was auf YouTube zu finden ist. Wir haben immer wieder diese Suizidfälle, leider, aufgrund des Cybermobbing. Und es ist teilweise erschreckend, was wir hier vorfinden, wo wir sagen können, diesen Leuten fehlt es ganz sicherlich an Empathie. Was aber nicht belegt ist, dass das Internet daran schuld ist. Ist es nicht vielleicht eher so, dass das Internet uns nur den Spiegel vorhält als Gesellschaft und endlich mal zeigt, wie manche Leute von uns ticken? Was man bislang gar nicht richtig sehen wollte, weil es vielleicht auf dem Schulhof stattgefunden hat oder irgendwo zu Hause, aber nicht so tausendfach dokumentiert jeden Tag im Netz zu finden ist. Und ist das nicht gerade ein großer Vorteil, dass wir nunmehr in der Lage sind, vielleicht mal aktiv was dagegen zu tun, die Ursachen zu bekämpfen? Das ist ja das Entscheidende, zu sagen, dass die Leute so etwas erst gar nicht machen, weder auf dem Schulhof noch im Internet. Empathie mag vielleicht ein Stück weit fehlen. Ob das Internet dazu beiträgt, wäre noch näher zu untersuchen. Allemal müsste man sich aber dann fragen, ob man nicht das Internet deswegen abschaffen sollte, sondern im Gegenteil schauen sollte, wie kriegen wir unsere Gesellschaft wieder in einen besseren Zustand. Denn, das sei nochmal ein letztes Mal gewendet, auch unter diesem in Anführungszeichen neurologischen Aspekt, kann man ja auch das Internet als Bildungschance sehen. So gibt es ebenfalls wissenschaftliche Studien. Entschuldigung, ebenfalls darf ich nicht sagen, denn was Spitzer vorgelegt hat, das war keine wissenschaftliche Studie. Das sagen viele seiner Kollegen, das war einfach nur populistisch. Es ging einfach darum, auf die Bestsellerliste zu kommen, damit viel Geld zu verdienen. Ist ihm ja auch gelungen, immerhin ein interessanter Business Case. Aber wissenschaftlich war das nicht, was viele Kollegen so bestätigen. Umgekehrt gibt es Studien, die wiederum von neuen Fertigkeiten durch digitale Steuerung sprechen und da für das Gehirn neue Herausforderungen sehen durch die durchaus nach wie vor komplexe IT, sodass im Grunde genommen wir nicht sagen können, unser Hirn verkümmert, nur weil wir das Internet nutzen. Es gibt eine Studie, wonach die Multitasking-Fähigkeit verbessert wird, insbesondere durch Computerspiele. Wenn ich meine Kinder betrachte, die das sehr fleißig machen, kann ich das durchaus bestätigen. Da haben die mir auch manches voraus. Aber es ist nicht nur das. In diesen Studien wird ebenfalls belegt, dass tatsächlich Gehirnregionen angesprochen werden, die bislang tatsächlich etwas unterversorgt waren. Sie wissen ja, dass unser Gehirn nur zu einem kleinen Prozentsatz bislang genutzt wird. Da ist noch viel Platz. Und besonders viel Platz auch für das Internet und die Nutzung des Internets. Und was inzwischen wohl als bewiesen gilt, es gibt ja verschiedene Intelligenzformen, dass jedenfalls die sogenannte anschaulich-praktische Intelligenz durch Technikeinsatz gefördert und trainiert wird. Also letzten Endes das Internetsurfen, wie es die University of California kürzlich veröffentlicht hat, durchaus schlau machen kann. Und dass wir von digitaler Demenz keineswegs reden können. Es wird sogar inzwischen behauptet, Surfen im Internet beugt Alzheimer vor. Immerhin. Wenn wir also jetzt wiederum diese beiden Seiten noch einmal gegenüberstellen, macht das Internet dumm oder klug, dann haben wir, die Schachspieler unter Ihnen haben das natürlich sofort erkannt, eine klassische Patt-Situation. Und deswegen meine abschließende These, die ich dann noch etwas ausführen möchte. Wir können nur dann mit dem Internet lernen, wenn wir das Internet auch verstehen und mit ihm sinnvoll umgehen. Denn dann macht das Internet tatsächlich nicht dümmer. Die Hirnforschung sagt sogar, wenn wir Strategien zur Selbstkontrolle entwickeln, ist das eine ganz große Bereicherung. Und ich habe Ihnen ein paar Strategien mitgebracht. Natürlich wiederum bezogen auf unsere Perspektiven, so besonders der inhaltlichen und der funktionalen Seite. Wie beseitigen wir also diese Bildungslücke? Und diese Bildungslücke bedeutet in dieser Konnotation nicht etwa die Dummheit im Internet, sondern die Bildungslücke dahingehend, dass wir zu wenig wissen über das Internet und zu wenig wissen auch über die Funktionen, über die Funktionsweise des Internets. Dass wir alle, die wir sicherlich wissen, wie wir reinkommen, einfach wie Boris Becker das gesagt hat, dass wir drin sind, noch lange nicht wissen, wo drin wir eigentlich sind und was da eigentlich geschieht und was es mit uns macht. Und das müssen wir lernen. Zunächst einmal von der inhaltlichen Seite bietet das weltweite Netz sehr viel Wissen und Erfahrungsschätze, die sehr, sehr wertvoll sind. Die müssen wir finden, die müssen wir auch suchen. Und es gibt in der Tat viel mehr Internetseiten, als viele von uns gebookmarkt haben, wie man so schön sagt. Top aktuelle Informationen, selbstverständlich nicht nur auf Spiegel Online, sondern auf vielen, vielen weiteren Seiten, die man vielleicht einfach mal suchen sollte. Lernangebote, die unsere Kinder tatsächlich auch nutzen, sehr zu unserer Freude, weil es wirklich hervorragende Angebote sind, die manche Schule in den Schatten stellen. Möglichkeiten zur Kommunikation und Interaktion und das nicht nur über Facebook und Twitter. Es gibt auch andere Möglichkeiten zu kommunizieren, wenn man sie dann mal findet, wenn man sie dann mal sucht, um dann am Ende auch menschliche Verbindungen aufzunehmen oder aufrechtzuerhalten. Und ich möchte auch die sozialen Netzwerke nicht wirklich schlecht machen. Ist es nicht ein Segen, gerade jetzt auch für die ZUler, wenn sie dann irgendwann hier die Zeppelin-Uni verlassen, mit ihren Kommilitonen in Verbindung zu bleiben über die sozialen Netzwerke oder wenn sie im Ausland mal sind, dort die Freunde auch noch in den Social Networks wiederzutreffen. Der Applaus ist jetzt etwas verfrüht. Er galt auch nicht mir, sondern ich habe noch die funktionale Seite. Wir müssen lernen, wie das weltweite Netz und seine angeschlossenen Geräte, besonders die mobilen Geräte, funktionieren. Damit wir gerade diese Inhalte finden und nutzen können, aber auch damit wir über diese Funktionsweise Mehrwerte nutzen und generieren können. Auch das, diese Möglichkeit bietet das Internet ja auch über die Interaktion. Und was nicht vergessen werden darf, wir brauchen Sicherheit, IT-Sicherheit. Wir brauchen eine sichere IT-Infrastruktur, die muss gewährleistet sein. Nur dann können wir das Internet auch gefahrlos nutzen. Und auch das muss natürlich gelernt und weitergegeben werden. IT-Sicherheit. Und schließlich, in modaler Hinsicht, müssen wir lernen, die Technik und das Leben zu vereinbaren. Und dann brauchen wir so etwas wie Selbstdisziplin, um dem Zeitdieb keine Chance zu geben. Denn die Zeitdiebe sind unter uns. Selbstverständlich, das Internet kann uns viel Zeit rauben, wenn wir damit falsch umgehen, wenn wir die Zeit darüber vergessen und vielleicht vergessen, auch ein Stück weit in der realen Welt zu leben. Aber das kann man lernen, das müssen unsere Kinder besonders lernen. Wir müssen auch versuchen, unseren Kindern das zu vermitteln und mit ihnen auch die sonstige Welt erproben und uns dafür begeistert eben mit ihnen leben. Damit sie auch eine reale Erfahrung machen können gegenüber der virtuellen Erfahrung. Beides hat seinen Stellenwert, aber vergessen wir nicht die reale Erfahrung, die wir auch brauchen. Und dann natürlich auch zu erfahren, was Freundschaft bedeutet. Richtige Freundschaft zwischen Menschen und nicht in Anführungszeichen Freundschaft im Sinne der Facebook-Kontakte oder sonstigen Bekanntschaften. All das fehlt noch ein Stück weit, weil es zu schnell ging, weil es einfach zu schnell ging, wie das Internet sich entwickelt hat, wie es unser Leben reingestürzt ist. Und deswegen haben wir hier einen ganz dringenden Bildungsauftrag, den die Politik noch kaum wahrnimmt bislang. Und die neue Bundesregierung, vielleicht auch die neue bayerische Regierung, morgen wird dort gewählt, sollte sich das auch ins Stammbuch schreiben. Und da darf es natürlich nicht sein, dass eine Kanzlerin vom Internet als Neuland spricht. Na gut, für Sie vielleicht. Ich glaube, es war eher sozusagen die Abwehrhaltung, nicht auch noch jetzt die NSA in den Wahlkampf zu bekommen und damit umgehen zu müssen. Aber nach der Wahl werden einige Fragen zu beantworten sein. Und da gilt es eben, das Internet als Bildungschance zu gewährleisten, durch die Schulen und auch die Hochschulen zu sensibilisieren und zu gestalten, selbstverständlich, etwa durch Blended Learning Angebote, auch hier an der Zeppelin Universität, selbstverständlich in der Verbindung von Präsenzstudium und Online Angeboten, einen digitalen Campus auf die Art und Weise über den realen zu setzen, um einfach noch etwas sich leichter zu tun mit vielem, was vielleicht im Alltag sonst erschwert ist, beispielsweise Fahrgemeinschaften nicht nur am schwarzen Brett vorzufinden, sondern auch in einer App, die das Heimfahren erleichtert. Und überhaupt das Internet zu integrieren in den Schulalltag insbesondere. Ich bin gegen ein Fach Medienkunde als Feigenblatt so einmal die Woche. Das muss alles gelebt werden, auch mit den Risiken. Und dazu müssen die Lehrer erst einmal lernen. Und sie müssen zum Teil auch lernen von den Schülern. Und dann brauchen wir ein ganz neues Lehr-Lern-Konzept auf Augenhöhe, dass die Lehrer von den Schülern lernen und die Schüler von den Lehrern. Die Lehrer dürfen die Schüler ruhig fragen, wie funktioniert denn diese App oder was im Internet, was ihr da kennt. Die kennen das teilweise besser. Umgekehrt werden die Lehrer ihrerseits natürlich auch ihre Werte besser vermitteln können, ihre Lebenserfahrung einbringen können. Warum nicht Schulunterricht auf Augenhöhe? Muss das wirklich top-down sein? Sind die Zeit im 21. Jahrhundert nicht eigentlich vorbei? Ich denke, da ist viel Spielraum, da kann sehr viel getan werden. Und nur dann, wenn wir das tun, ist das Internet die große Chance. All die Risiken, die ja durchaus da sind und all diese Defizite, von denen ich am Anfang und zwischendurch gesprochen habe, die werden umso mehr sich Bahn brechen, je weniger wir diesem Bildungsauftrag gerecht werden. Da werden die Kritiker natürlich recht behalten, dieses böse Internet. Dabei ist es eigentlich ein Segen für die Menschheit, wenn man es richtig nutzt. Und ich möchte zum Schluss in einem ganz kleinen Fazit die Frage aufwerfen, eine ganz einfache Frage, was ist der Sinn des Lebens? Oder etwas leichter noch, was ist der Sinn des digitalen Lebens? Das kann man googeln. Und wenn man das googelt, findet man noch eine Antwort, nämlich diese. Ich weiß es nicht, ich glaube aber, dafür gibt es eine App. Und dieses Bild habe ich gefunden im Internet, weil jemand offensichtlich in seinem iPhone Siri gefragt hat. Siri, die man im iPhone fragen kann, die alles weiß. Und auch diese Frage wurde dort gestellt. Und da habe ich mich gefragt, ich habe doch auch ein iPhone. Dann mache ich das mal selber und schaue mal, was Siri mir antwortet. Und diese Antwort habe ich gestern bekommen bei der Vorbereitung dieses Vortrages. Was ist der Sinn des Lebens? Und weil ja nur der Ton und nicht das Bild aufgezeichnet wird, muss ich das jetzt vorlesen. Was ist der Sinn des Lebens, habe ich Siri gefragt. Und gestern um 23.54 Uhr antwortete Siri mir, alles spricht dafür, dass es Schokolade ist. Und ich meine, das ist eine absolut süße Antwort. Und wenn Sie reingekommen sind in diesen Vortrag, gefragt haben, was will der von uns? Was will der uns jetzt alles weismachen? Und wie schrecklich ist das, was er uns erzählt? Mit dieser wirklich süßen Schlusserfahrung können wir doch, glaube ich, dann ganz beruhigt aus diesem Vortrag gehen beziehungsweise in die Diskussion überleiten. Nicht ohne, dass ich Ihnen vorher noch sage, dass ich natürlich nicht nur jetzt zur Verfügung stehe zu Rückfragen, sondern auch anschließend noch, weil ich nämlich erreichbar bin, vor allem online. Vielen Dank.